Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Ist eine Braunalge ein fesselndes Designthema? Ganz klar, sagt unser heutiger Gast. Ist eine Kieselalge schön? Ja, sogar noch schöner als eine vergrößerte Schneeflocke, sagt sie. Und sind Algen ein wichtiges Material für das Design der Zukunft? Auf alle Fälle. Willkommen zu einer neuen Folge des DDcast. Unison Nieuwenhuis arbeitet an der Schnittstelle von Materialwissenschaft, insbesondere der Entwicklung innovativer Biomaterialien, Zirkularität, konzeptionellen Design und Storytelling. Das Potenzial von Algen fasziniert sie ganz besonders. Sie studiert zurzeit das Fach Contemporary Design an der Aalto University in Helsinki und hat schon eine Firma gegründet, die sich auf die Entwicklung von biologisch abbaubaren Verpackungen auf Algenbasis spezialisiert hat. In diesem Jahr wurde sie seitens des Rat für Formgebung als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Hartmut Esslinger übergab ihr die Urkunde. Wie immer gibt es ausführliche Infos dazu in unseren Shownotes und den angegebenen Literatur- und Weblinks. Mit Unison Nieuwenhuis spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute sprechen wir in Helsinki mit Unison Nieuwenhuis. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Das ist sehr spannend, was Sie machen. Sie sind im Bereich biologische Materialien, Biomaterialien aktiv. Und was man auf der Website sehen kann, sind es eben auch sehr ästhetische Arbeiten. Man sieht es eben in sehr vielen verschiedenen Kontexten, Bakterien, Protozoen, Algen, die eben in verschiedenen inszenatorischen Kontexten vorkommen. Vielleicht steigen wir mal direkt da ein. Also Sie sind ja Designerin, Sie sind zurzeit an der Aalto University in Helsinki, da kommen wir näher nochmal drauf. Und was treibt Sie an, sich mit diesen Algenprotozoen und so weiter zu beschäftigen?
Was treibt mich an? Ich glaube, meine Grundmotivation ist, zu einer positiven Zukunft beizutragen. Und wie wir ja alle wissen, wenn wir irgendwie als Menschen überleben wollen, dann müssen wir diese Net Zero Goals erreichen und bis 2050 klimaneutral werden. Und Designer haben eine große Verantwortung, auch was Produkte, die wir eben in die Welt setzen, betrifft. Und meine Grundmotivation ist, dass ich denke, ja, das geht doch anders, es geht doch besser. Wir können doch kreislauffähige Produkte entwickeln und andere Rohstoffe als eben fossilbasierte Rohstoffe verwenden.
Sie haben ja also direkt im Einstieg oder ziemlich weit oben findet man den Satz: Up to 80% of the environmental impact of products originates in the design phase. I design for positive environmental impact. Was heißt denn dieses Designen für einen positiven Umwelteffekt?
Also ich glaube, dass es ist relativ offensichtlich, dass die Produkte, die wir aktuell so in die Welt setzen, auf einem Take-Make-Waste-Prinzip basieren. Ne? Das heißt, wir nehmen endliche Ressourcen, produzieren daraus sehr kurzlebige Produkte, die sich dann niemals in der Natur biologisch abbauen und akkumulieren und Müll produzieren. So, und das ist definitiv, würde ich sagen, ein negativer Impact. Dann verbrauchen wir auch noch unglaublich viel Energie, um diese ganzen Produkte zu transportieren und herzustellen. Und meine Ambition ist es, zu gucken, wie können wir Produkte vom Rohstoff bis zum End of Life so designen, dass sie im besten Fall erstmal einen neutralen Impact auf die Umwelt haben, aber im besten Fall eben als positive Umweltauswirkungen, das heißt auch noch CO2 binden beispielsweise.
Das baut ja auf dem Cradle-to-Cradle-Prinzip von Braungart-McConry auf. Und Sie wenden es aber speziell im Kontext von Algen an. Was hat es mit diesen Algen auf sich? Also wieso Algen und welche spezifischen Algen sind das? Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Algen.
Ja, es gibt, Algen ist ja so ein großer Begriff wie auch Pilze zum Beispiel. Und es gibt eben Mikroalgen und Makroalgen. Und ich habe mich hauptsächlich mit Makroalgen beschäftigt, und zwar Braunalgen. Das sind Algen, die im Meer wachsen. Und ich habe mich mit denen angefangen zu beschäftigen, weil sie eben ein sehr zukunftsfähiger, vielversprechender Rohstoff sind, als Ersatz zum Beispiel für Erdöl. Und die Gründe dahinter sind, dass Braunalgen überall auf der Welt im Meer wachsen und deshalb weder Ackerfläche benötigen noch Bewässerung. Dazu kommt natürlich, dass 90% oder über 90% der Erde mit Wasser bedeckt ist. Das heißt, das ist einfach ein gigantisches Anbaupotenzial. Und darüber hinaus hat dieser Anbau von dem Rohstoff auch noch positive Auswirkungen auf das Ökosystem, weil Braunalgen eben CO2 binden, was ja zu viel schon im Meer gespeichert wird durch unsere ganzen CO2-Produktion. Und die Braunalge auch Nährstoffe bindet, wie Phosphate oder Stickoxide, die wir eben auch in zu großen Mengen durch die Landwirtschaft in die Meere leiten. Das heißt, der Anbau hat auch noch positive Auswirkungen auf das Ökosystem. Und Braunalgen enthalten ein Biopolymer, das heißt Alginat, und das wird eben auch schon industriell extrahiert und in der Lebensmittelindustrie, aber auch Pharmaindustrie verwendet. Das heißt, da gibt es schon Lieferketten und dieser Rohstoff wird schon eben in einem industriellen Maßstab verwendet. Und deshalb, das war sozusagen der Ausgangspunkt, warum ich mit Braunalgen angefangen habe zu arbeiten.
Studieren Sie deshalb in Helsinki zurzeit, weil Sie vorher Algenexpertin geworden waren, oder wurden Sie in Helsinki Algenexpertin angesichts des vielen Wassers in Finnland?
Nee, mit Algen habe ich schon in meinem Bachelor gearbeitet. Da habe ich 2018 mit angefangen zu arbeiten. Und nach Helsinki bin ich eigentlich gekommen wegen der Universität hier, die Aalto University, weil die eben nicht nur das Department of Design hat, sondern auch das Department of Engineering and Science mit dem Fokus auf Materialinnovation. Und das hat mich hierher gezogen. Aber meine Professorin ist Professor Julia Lohmann. Das ist auch eine Braunalgen-Koryphäe aus ursprünglich Deutschland. Also genau, mit ihr kann man sehr gut über Braunalgen abnörden, auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr zu Hause.
Für alle Braunalgen-Nerds, geht in die Links in den Shownotes. Okay, ja, ich meine, aber das Thema, was machen Sie denn mit den Braunalgen? Also ich meine, es ist ja so, dass das Design, das Sie entwickeln, das kann man ja im Grunde aus dem bisher Besprochenen sehen. Sie kümmern sich um die gesamte Lieferkette. Und zwar also wirklich vom Ausgangsprodukt, also die Braunalge oder was auch immer es sein mag, bis hin zur abbaubaren oder in der Natur wiederverwendbaren, also Stadium des eines Wiederbeginns sozusagen. Also das ist auch diese Cradle-to-Cradle-Idee. Aber wo konkret ist dann Ihr Design? Ich meine, das eine ist ein Systemthema. Also könnte man sagen, es ist eine systemische Betrachtung dieses Zyklus. Aber es gibt ja auch ein Produkt. Also es entstehen ja auch Dinge. So, was für Dinge entstehen da?
Angefangen habe ich mit textilen Fasern, also Polyesterersatz aus Braunalgen zu entwickeln. Da habe ich dann ganz schnell an der Technischen Universität, wo ich eben wissenschaftliche Unterstützung gesucht habe, meine damalige Co-Founderin Anne-Kathrin kennengelernt. Die ist Chemie- und Verfahrenstechnikerin, und auch Malou Lücking, die ist Designerin. Und zusammen sind wir dann in den Bereich eben Verpackungsmaterialien abgebogen, weil wir dachten, das hat eigentlich ein viel größeres Potenzial noch als Textilien, weil eben diese Diskrepanz zwischen Materiallebensdauer und Produktlebensdauer im Verpackungsbereich enorm groß ist. Und wir haben uns auf die Reise begeben, 2021 zu sagen, wir bringen jetzt die braunalgenbasierte Verpackung auf den Markt, die eben Plastik ersetzen soll. Mhm. Und ich fasse Design eben ein bisschen größer als jetzt nur ein physisches Produkt zu designen, sondern es geht auch um den Stoffkreislauf, den man designen muss, mit den Partnern und den Stakeholdern. Also geht es auch um ein systemisches Design. Und dann muss man eben natürlich jeden Schritt im Produktkreislauf auch designen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, nicht nur das Material zu entwickeln, wie wird das hergestellt, was ist die Rezeptur, sondern auch zu gucken, wie ist die Haptik von dem Material, was sind die Materialeigenschaften, wie muss das Material gestaltet sein, damit es dem Konsumenten kommuniziert, wo es entsorgt wird und woraus es besteht. Und das alles, würde ich sagen, ist eben eine Designaufgabe. Und ich glaube, so als mit Hintergrund im Design hat man natürlich sehr den User im Blick und den Nutzer. Mhm. Also die Produkte, die beispielsweise entstehen können, sind Verpackungsmaterialien aus Braunalgen. Ja? Also Verpackungen, die Plastikverpackungen ersetzen sollen, und verschiedenste Produkte vom Non-Food-Bereich über Food-Bereich verpacken können. Und andere Anwendungsbereiche sind eben auch zum Beispiel Textilien. Aus Braunalgen kann man auch textile Fasern herstellen, woran ich auch geforscht habe. Genau.
Aus dem, was Sie vorhin gesagt haben, kann man ja schließen, dass Sie den Pflanzen und Algen ja den Status von Akteuren in diesem System geben. Also nicht nur passive Rohmaterialien, sondern die sind irgendwie auch Akteure. Also wie ist das denn zu verstehen?
Wenn man Produkte in die Biosphäre integrieren möchte und schauen möchte, okay, wie lassen die sich eben in der Biosphäre, wie zirkulieren die, dann ist das ja ein lebendiges System, wo Energie und Materie transformiert wird. Und zum Beispiel Pilze und Bakterien sind eben ganz wichtige Destruenten, die am Ende des am End of Life des Produktes dafür sorgen, dass dieses Produkt auch wieder in ihre Grundbausteine zerlegt wird, um dass daraus eben wieder Neues entstehen kann.
Sie haben ja, wenn man die ihre Website betrachtet, ja nicht nur die ab, also sie bilden ja nicht nur sozusagen Produkte ab, also jetzt irgendwelche Textilien, Materialien, die da entstehen, sondern eben auch sehr ästhetische, auf eine gewisse Art und Weise sehr liebevoll ästhetische Filme, in denen diese Mikroorganismen maximal vergrößert werden und in eine Projektion auf die Wand kommen, und so dass dann eine zweite Ebene entsteht. Und Sie haben ja auch gesagt, also in unserem Vorgespräch, dass Sie Kommunikation über dieses Design als Teil des Designs verstehen. Vielleicht mal dazu. Also was bedeutet denn diese Kommunikation über das Design und was sind das eigentlich für Filme, die da eben produziert werden?
Mhm. Ja, in meinen Projekten wähle ich Film sehr gerne als Kommunikationsmittel, um einerseits diese sehr wissenschaftlichen Prozesse darzustellen, also vom Rohstoff, ne, über das Produkt, die Herstellung von dem Material bis hin zur Entsorgung, um das zugänglich zu machen, weil es eben sehr wissenschaftlich ist. Und im Speziellen dieses andere Projekt, was Sie angesprochen haben, über die Mikroalgen, das ist ein jüngeres Projekt, was ich mit einem Team zusammen gemacht habe, und das geht über Kieselalgen. Das ist noch was anderes als die Braunalge, und da haben wir eben uns mit Kieselalgen beschäftigt, die winzig klein sind, aber eigentlich überall auf der Welt vorkommen, wo irgendwie Gewässer da ist. Ob es jetzt Süßwasser ist oder Salzwasser. Und die sind für 30% unseres Sauerstoffs zuständig. Und das weiß eigentlich niemand.
Oder sehr wenig Menschen.
Und das hat uns eben so fasziniert, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen denen eine Bühne geben. Die sehen auch noch so unglaublich schön aus. Also die Zellhülle von den Kieselalgen besteht aus Glas. Die sind in der Lage, ihre Zellhülle aus Glas ohne Hitze herzustellen. Und das sind unglaublich wunderschöne geometrische Strukturen. Und deshalb haben wir diese Kieselalgen eben ganz groß gemacht und Menschen damit konfrontiert in einer 360-Grad-Installation, wo eben die Kieselalge eine Geschichte erzählt hat. Und sagen wir, diese Welt der Kieselalgen Menschen zugänglich machen wollten durch Storytelling.
Ja, das hat mich auch erinnert. Es gibt ja von Wilson Bentley, also ein ganz berühmtes Buch aus den 30er Jahren, wo der zum ersten Mal in ganz großem Maßstab Schneekristalle vergrößert abgebildet hat. Er hat 2400 Schneekristalle aufgenommen. Das heißt auch Snow Crystals. Und das kam mir in den Sinn, als ich diese Kieselalgen gesehen habe, wo ich noch nicht wusste, dass sie eben ihre Hülle aus Glas produzieren, ohne Hitze benötigen zu müssen. Denken wir nochmal in das Thema Ihrer sozusagen Ihrer unternehmerischen Aktivitäten ein. Und zwar, Sie gründen ja ein Institut und was ich schon mal ziemlich spannend finde, zusammen mit anderen Designerinnen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also ein Institut, das sich aber prinzipiell um diesen Themenkomplex der Biopolymere oder der Biomaterialien dreht. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen darüber, weil das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Es ist sehr ungewöhnlich für DesignerInnen, eben sich in dem Fall mit so nah an der Wissenschaft auch aufzustellen. Und dann ist auch noch das Interessante mit diesen 7 PartnerInnen.
Ja, sehr gerne. Also das ist sehr, sehr frisch. Und letztes Jahr sind 2 Designerinnen auf mich zugekommen. Essie, Johanna Glomp und Sarah Diaz, die auch ihre eigenen Unternehmen schon im Textil- und Materialbereich gegründet haben. Und sind auf mich zugekommen. Und sie sind sozusagen die Keimzellen dieses Instituts gewesen. Und haben gesagt, dass sie was Größeres vorhaben und ob ich dabei sein möchte. Und da habe ich sofort gesagt, auf jeden Fall, das klingt super. Und habe direkt auch noch Malu mitgebracht. Und wir sind jetzt insgesamt 7 Gründerinnen aus unterschiedlichen Bereichen, aber schon alle, also wir kommen alle aus dem Designbereich. Und wir tun uns zusammen, um eben eine größere Stimme zu haben und die Transformation hin zu einer nachhaltigen, zirkulären und regenerativen Textil- und Materialindustrie zu fördern. Also das ist sozusagen unser Zweck. Und als Institut sind wir eben gemeinnützig, was diesem Zweck dient. Und unsere Foki liegen im Moment, und das kann sich auch noch erweitern, aber vor allem auf den Bereich Textil, Biomaterialien und Open Source Tools. Und genau, das bringen wir alle mit. Auch viel Erfahrung eben im unternehmerischen Bereich. Und das ist jetzt sozusagen das neue Kapitel, was wir gemeinsam aufmachen. Ja.
Und Sie haben, weil Sie Erfahrung im unternehmerischen Bereich heißt ja auch, Sie haben ja auch ein Unternehmen oder haben ein Unternehmen gegründet. Und haben sich dann dazu entschieden zu sagen, okay, dass diese Art von Unternehmensstruktur oder Unternehmensbusinessmodell ist nicht so sehr ihr Ding. Weil diese Gemeinnützigkeit, also die Sie gerade gestellt haben, das ist ja ein ganz komplett anderes Modell. Also man sagt, es gibt Partnerinnen da drin, die eben unternehmerischen Hintergrund haben, die sich jetzt aber dafür entscheiden, in eine gemeinnützige Organisation reinzugehen. Das finde ich ja nochmal ganz interessant zum Thema DesignerInnen als UnternehmerInnen.
Ja. Ja, also ich habe das Unternehmen, was ich als erstes gegründet habe, Mujo, was ja Verpackungsmaterialien aus Braunalgen entwickelt. Das ist sozusagen, also ich finde das immer noch auch absolut wichtig und richtig. Mhm. Habe aber für mich selber einfach gemerkt, dass es nicht das ist, was ich für die nächsten 10 Jahre machen möchte. Ein Produkt, eine Technologie auf den Markt bringen, sondern vielmehr in dem Bereich eben Materialentwicklung und Forschung in Forschungskonsortien mit Stakeholdern aus Industrie, Forschung und Bildung, dass ich in verschiedenen Bereichen auch arbeiten möchte und es dafür ein anderes Business Model braucht und dass eigentlich alle Forschungsinstitute gemeinnützige Vereine sind. Mhm. Und sich dadurch zum Beispiel auch für andere Fördermittel nochmal qualifizieren. Ich glaube, diese Erkenntnis hatten wir alle, die sich jetzt zusammengetan haben in ihren ersten Firmen. Und ich glaube, das ist für das, was wir vorhaben und vor allem, weil wir auch einen großen Fokus eben auf Bildung und Wissensvermittlung haben, ist es genau die richtige Form.
Sie haben ja auch in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass Sie besonders den Mangel an Prozessen und Lösungen beklagen. Das heißt, es ist also jetzt, ein DesignerInnen würde jetzt sagen, okay, ich bemängele das Fehlen von bestimmten Produkten. Ja, ein klassisches Mangelempfinden. Oder ich bemängele das Fehlen von bestimmten Werkzeugen, um Produkte herzustellen zu können. Sie sagen aber, dass ihnen Prozesse und Lösungen fehlen. Das würde ich ganz gerne nochmal drüber reden. Was sind für Sie Prozesse und Lösungen, auch wenn die Antwort jetzt nicht so leicht fällt, ist ja relativ umfassend, wenn Sie sagen würden, also Ihnen fehlen Prozesse und Lösungen in unserem Produktsystem oder unserem Waren- oder Produktions- One-End-Street-System. Und das können Sie ja nicht mit den 7 Designerinnen insgesamt lösen, diese Fragestellung. Welche Schnittstellen brauchen Sie denn da? Weil Sie haben jetzt relativ kursorisch oder pauschal gesagt, naja, da ist irgendwie Wissenschaft mit drin und so. Das ist mir aber noch ein bisschen zu dünn. Also ich will mir genauer verstehen, also wie Sie sozusagen, mit wem Sie da zusammenarbeiten, damit eben auch Prozesse und Lösungen wirklich rauskommen.
Also klar können wir das nicht zu siebt alleine umsetzen, sondern es geht darum, dass man eben Forschungskonsortien bildet aus verschiedenen Stakeholdern, unter anderem auch mit wissenschaftlichen Forschungsinstituten oder der Industrie, die eben bestimmte Produkte mit anderen neuen nachhaltigen Materialien ersetzen möchten. Und dass wir da eben eine Rolle spielen als Disruptive Materials Institute und die Perspektive von Design mit reinbringen. Es gibt ja auch ganz viel Innovation, die stattfindet in Forschungsinstituten zum Beispiel. Und ich glaube, wir als DesignerInnen können die Schnittstelle zum Markt sehr gut abbilden. Weil diese Produkte müssen ja auch angenommen werden, die müssen userfreundlich sein und die müssen vor allem auch eine Anwendung haben. Also viele Materialien werden entwickelt und es fehlt aber noch die Perspektive der Anwendung.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das hatten wir schon in mehreren Gesprächen eben auch gehabt, die Rolle des Designs in der Vermittlung von ingenieurtechnischen oder wissenschaftlichen Leistungen. Also dass dieser Kommunikationsaspekt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, da ist Design natürlich wirklich relevant. Also es wird etwas entwickelt, zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Institut oder in einem Unternehmen und das kann nicht abgebildet werden. Kann nicht verständlich gemacht werden. Die BASF hat ja dieses Designlabor gegründet, damit sie eben ihre eigenen Granulate irgendwie visualisieren können. Also von daher, das verstehe ich sehr gut. Also das heißt, also wie kann ein Entwickler eines sagen wir, Braunalgen-Substrats dieses Braunalgen-Substrat so an die Öffentlichkeit vermitteln, dass es von der Öffentlichkeit verstanden wird? Und dafür würden dann Sie auch einstehen. Sie sagen, okay, wir entwickeln das sowohl das gestalterisch mit als auch in der Kommunikation.
Liege ich da richtig? Zum Beispiel, genau, ja. Gut. Und dass man dann zum Beispiel auch sagt, man entwickelt eben Prototypen, physische Prototypen, um zu zeigen, wie Produkte aus diesem neuen Material aussehen könnten, wie die funktionieren könnten, was müsste improved werden, dass man damit User-Tests machen kann und das dann eben iterativ weiterentwickeln kann.
Vielleicht jetzt nochmal zum dem Platz, an dem Sie jetzt gerade momentan sind, nämlich die Aalto University. Der will ich jetzt auch nochmal ein bisschen sozusagen Raum geben. Wie arbeiten Sie denn da? Ich meine, die Aalto University ist eine wirklich sehr berühmte Hochschule, eben aufgrund der Integration verschiedener Themenbereiche, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Design. Aber wie arbeitet man denn da wirklich? Also was ist denn das der Alltag, den Sie da mit den Möglichkeiten der Aalto bestreiten können?
Also ich bin ja noch Studentin hier. Ich bin ja Masterstudentin und dementsprechend sieht mein Alltag immer unterschiedlich aus. Man hat hier 6-wöchige Projekte, was relativ zack, zack geht. Und jede Periode hat man ein anderes Thema. Letzte Periode habe ich mich mit Glas auseinandergesetzt. Und ja, man ist viel in den Werkstätten, baut Prototypen, entwickelt Konzepte, präsentiert. Das ist so hier der Alltag, den ich jetzt nach 3 Jahren selbstständiges Arbeiten in meiner eigenen Firma, diesen Luxus jetzt nochmal auszuprobieren, den habe ich jetzt gerade hier, würde ich sagen. Und einfach, ja, neue Projekte umsetzen und in den Werkstätten mit Materialien Sachen ausprobieren.
Wo gründen Sie denn Ihr Institut? Das hatte ich vorhin gar nicht nachgefragt. Also wo findet es denn statt oder ist es irgendwie sozusagen ortlos?
Das Institut ist in Berlin und Genau, und wir feiern auch unser Opening im April, am 5. und 6. April, wo jeder, der jetzt gerade zuhört und das spannend findet, ganz, ganz herzlich eingeladen ist. Wir haben tolle Talks, tolle Ausstellungen und Workshops an 2 Tagen. Also es lohnt sich und wir freuen uns, wenn ganz viele Gäste vorbeikommen.
Gut, dann habe ich jetzt noch, also sachlich noch eine Frage und dann eben unsere berühmte Abschlussfrage. Dieses Thema die 7 Designerinnen haben ja unterschiedliche Hintergründe, das haben Sie vorhin schon mal gesagt. Das fand ich ziemlich interessant. Mittlerweile habe ich auch verstanden, dass eben diese Vielfalt der Ansätze da der eigentliche Clou dabei sind. Aber aus welchen Kontexten kommen die Frauen denn?
Die Hintergründe von uns Gründerinnen? Also wir haben im Bachelor haben viele Textil- und Materialdesign studiert. Und beispielsweise Malou Lücking, die hat noch in London Biodesign studiert. Ich studiere jetzt nochmal im Master Contemporary Design. Aber wir haben einen starken textilen Hintergrund. Und dann haben wir auch noch eine Mitgründerin, die mehr aus dem Managementbereich kommt. Genau.
Gut, jetzt komme ich natürlich mit dieser bekannten, irgendwie allseits bekannten Abschlussfrage, nämlich dieser offenen Frage, was ist gut?
Ich würde sagen, meine Definition von gut grundsätzlich finde ich erstmal ist Neugier. Ich glaube, das ist ein Fundament von gut. Und wenn ich das jetzt auf Design beziehe, dann würde ich sagen, wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Produktes betrachtet und Win-Win-Beziehungen mit allen beteiligten Stakeholdern aufbaut, vom Rohstoff bis zur Entsorgung und on top, wenn man es schafft, Menschen emotional zu erreichen und zu berühren, dann finde ich es gut.
Ja, wow. Ja, ich habe jetzt heute gelernt, dass irgendwie auch Kieselalgen Akteure sein können. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und freue mich, wenn wir das vielleicht mal in Deutschland sehen.
Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Danke für die Einladung.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war Unisun, Nyen Hus im Gespräch mit Georg. In der kommenden DDcast-Folge treffen wir dann Anthony Ovesekun aus Berlin, der mit dem Social Impact Projekt seiner Waldpädagogik neue Wege geht und gegen alte Vorurteile kämpft. Das Autoprogramm MPOKA ist die einzige Organisation in Europa, die schwarze Kids und Teens mit der Natur verbindet. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.